Die gedruckte Tageszeitung ist tatsächlich am Aussterben, sage ich mal. Der Durchschnittsleser der OTZ ist irgendwo bei Mitte 60, glaube ich. Also und wenn am Wochenende 3 Seiten Todesanzeigen drin sind, sage ich immer, das sind 3 Seiten Abbestellung.
Schon morgens sind die Tiere wach. Was machen die denn bloß? Eine Hörproduktion in 12 Teilen von Anna Barth und Robert Dobe. Folge 6. Irgendwann ist Schluss.
Also als ich angefangen habe in Seifeld-Rudelstadt, das war 92, ich habe erst in Jena gearbeitet und 92 hierher gekommen, da hatten wir eine Auflage von knapp 40.000 Exemplaren. Hatte der Landkreis auch noch über 140.000 Einwohner. Aber da kann man sich vorstellen, das ist quasi jeder Haushalt. Die Briefträger mussten überhaupt nicht überlegen. Die haben einfach in jeden Briefkasten eine Zeitung reingesteckt. Die hat damals aber auch nur 12 Mark gekostet im Monat. Und heute sind wir bei einer Auflage von etwas mehr als 10.000. Das heißt, ein Viertel von dem, was damals war. Und die Zeitung kostet im Jahr inzwischen fast 400 Euro.
Was bildet unsere Region gerade journalistisch so ab wie die OTZ? Also es gibt ja eigentlich kein vergleichbares Medium, wo jeden Tag täglich, also auch wenn das mir bewusst ist, dass es jetzt nicht jeder liest in Papier- oder Online-Variante, aber welches andere Medium gibt es außer die OTZ, die unsere Region, egal ob das jetzt Ulstedt-Kirchhasel, Rudolstadt, Saalfeld, Bergbahnregion, Schwarzer Teil, was bildet uns so ab wie diese Zeitung?
Na, das klingt doch schon gut, Kulturpalast als Mekka für Künstler mit Kreativblockaden. Das ist doch. Oder Einblicke für Mädels bei der Polizeiarbeit, das ist ja auch. Ganz kreativ. Also an sich finde ich die OTZ ganz cool. Also ich muss sagen, ich lese nicht, wenn sie auf Arbeit rumliegt, dann, wenn ich gerade Zeit habe, dann gucke ich mal rein. So, man erfährt halt, was hier rundherum passiert und auch, also was passiert und was ansteht, so für Veranstaltungen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, aber wirklich interessiert es mich jetzt nicht. Ich brauche das immer kompakt, grob wissen, was abgeht und dann ist mir das eigentlich auch genug, so muss ich ehrlich sagen.
Jemand in unserem Alter liest vielleicht weniger eine Zeitung in Papierform, vielleicht in einer Online-Variante oder nimmt dann Medien wie, sag ich mal, Facebook, Instagram oder, um sich über irgendwas zu informieren, Google, über Suchmaschinen, irgend sowas, um zu sagen, hier informiere ich mich. Aber dieser Einfluss von ist ja so groß und so vielfältig mit allem drumherum, weil ja jeder irgendwo im Netz auch seine Meinung äußern kann. Und dann wird ja am Ende nicht immer geguckt, sind das tatsächlich auch fundierte Quellen, wo ich mir diese Informationen herhole? Oder ist es einfach jemand, der da jetzt mal was hingeschrieben hat und dem renne ich nach? Und das, glaube ich, macht auch dieses unterschiedliche Meinungsbild so auseinanderdriften. Ne?
Ich würde es ja lesen, zum Beispiel hier, Feuerwehr rettet Pferd aus einem Bach, das habe ich auch gelesen, weil es halt hier ist im Umkreis, das war ja da oben in Großkochberg und das ist ja direkt vor meiner Haustür gefühlt. Und dann würde ich das auch lesen, aber solche Kulturpalast, das würde ich dann, ja, würde ich mir überlegen, ja, lese ich das jetzt? Oder reicht mir da schon die Überschrift? Aber dann würde es mich, glaube ich, trotzdem interessieren, um was es da geht.
Wir haben den Landkreis sozusagen aufgeteilt unter den Reportern. Und die haben dann schon darauf zu achten, dass möglichst alle Ortsteile, also ich bin, kann es jetzt sagen, für Ulstedt-Kirchhasel zuständig, das sind 32 Ortsteile. Und wenn ich es da schaffe, dass jeder einmal im halben Jahr in der Zeitung war, dann war ich großartig. Also wir versuchen alle Orte nach Möglichkeit irgendwie abzubilden. Und seien sie noch so klein, das sind die dankbarsten. Mützelbach bin ich so 2-3 Mal im Jahr, ganz, ganz toll, das ist einer meiner Lieblingsorte. Extrem, in Schloss Köln war ich lange nicht, weil ich mit dem Fahrrad so schlecht den Berg da hochkomme.
Ich muss sagen, die letzten Artikel, gerade auch die der Herr Spanier in Richtung Wahl geschrieben hat, die fand ich gut.
Es sind im Grunde 2 Landräte hier im Kreis über Geschichten gestolpert, die in der Presse aufgedeckt wurden und eine Rolle gespielt haben. Das war in den 90er Jahren gab es einen Rudolstädter Krankenhausskandal. Der hieß dann auch so, weil es da viele Fortsetzungen und Geschichten dazu gab. Und das war, da haben wir halt aufgedeckt, dass Privatliquidationen von Ärzten, von Chefärzten überhöht waren, dass die also Verträge bekommen haben, die nicht angemessen waren dem, was sonst in der Branche bezahlt wurde, und verschiedene andere Dinge, die da schiefgelaufen waren. Das haben wir immer wieder berichtet, und der damals das als Landrat zu verantworten hatte, ist dann beim zweiten Mal nicht wiedergewählt worden. Also da gab es auch zwei Abwahlverfahren formaler Art im Kreistag, die angestrengt wurden. Das ist an den politischen Mehrheiten gescheitert. Der Landrat gehörte der CDU an, und die hatten im Verein mit anderen, mit FDP und so, die Mehrheit im Kreistag und wollten ihren Landrat halten. Aber es hat zumindest für so einen Wirbel gesorgt und in der Bevölkerung offensichtlich das Bewusstsein geschärft, dass der vielleicht nicht der Richtige ist. Und so wurde diese SPD-Landrätin gewählt, die dann ihrerseits nach zwei Wahlperioden im Grunde darüber gestolpert ist, dass sie gedacht hat, sie ist nicht angreifbar. Die hat viel Gutes auch bewegt für den Landkreis, so wie auch der erste Landrat. Aber sie hat eben ein paar Dinge falsch eingeschätzt. Und beispielsweise, sie ist ja, also der Landrat ist qua Amt Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse. Und sie hat dann kurz vor der Wahl Schreiben verschickt, wo Spenden verteilt wurden an verschiedene Vereine und so. Und hat dann geschrieben, ich habe entschieden als Vorsitzende des Verwaltungsrates, dass Sie so und so viel Geld bekommen. Und hat dann mit offiziellem Briefkopf des Landratsamtes und so. Und hat also offenkundig Wahlwerbung gemacht für sich, ohne dass, was ihr nicht zustand. Hat quasi das Geld von anderen verteilt, um für sich Werbung zu machen. Und dann hat sie war sie einkaufen bei IKEA öfter, als es dem Amt gut getan hätte. Also 2 bis 3 Mal in der Woche, hat das immer verbunden mit irgendwelchen Dienstfahrten nach Erfurt zu Ministerien und so. Und tatsächlich war sie aber mindestens auch bei IKEA. Und das haben wir dann halt, nachdem das, es war erst ein Gerücht, und dann haben wir uns dahinter geklemmt, und dann habe ich die richtigen Leute gefragt und hatte dann am Ende die ganzen Rechnungen von einem halben Jahr. Sie hat das ja am Landratsamt dann auch abgerechnet, ne? Und das war irgendwie ein hoher fünfstelliger Betrag, der da zustande gekommen ist. Sie hat es nicht für sich privat gekauft, dass da keine Missverständnisse entstehen. Sie hat zum Beispiel Asylbewerberheime ausgestattet damit und sowas. Mit Möbeln und aber eben auch Dekorationsartikel, und kann man sich nicht vorstellen. Die muss Stunden dazu gebracht haben. Das war legal, aber es steht nicht direkt in der Funktionsbeschreibung einer Landrätin. Und das hat eben dazu geführt, denke ich mal, dass sie dann auch nicht wiedergewählt wurde. Das war übrigens einer meiner unangenehmsten Momente in meinem Journalistenleben, der Wahlabend. Wir haben darüber berichtet und Bilder gemacht vom Auszählen, und dann stand irgendwann das Ergebnis fest. Und als dann die Geschichte fertig war in der Zeitung und im Druckhaus, sind der Fotograf und ich nochmal zu der Wahlparty des Gewinners gefahren. Also wir waren fertig, hatten ein Bier getrunken und sind da runtergefahren. Und der hat gefeiert auf seinem Firmengelände in Saalfeld. Und wir sind da waren also, weiß ich nicht, 200, 300 Leute oder so, die da mit, er hatte vorher angekündigt und so, es gibt Bratwurst und Und wir liefen da über den Platz, und dann fing die plötzlich an zu applaudieren. Ja, weil die offensichtlich das Gefühl hatten, dass wir als Zeitung Einfluss genommen haben auf den Ausgang der Wahl. Ich kann das Gefühl auch nachvollziehen, aber das war für mich natürlich komplett unangenehm. Ja, dass man als Journalist Beifall bekommt von Leuten, ja, die man nicht darum gebeten hat. Das war, also am liebsten wäre ich gleich wieder umgekehrt, aber wir haben dann dem Wahlgewinner gratuliert und dann sind wir auch nach 5 Minuten wieder verschwunden, haben noch 3 Bilder gemacht. Aber das ist halt so. Die einen mögen einen dafür und andere. Also bei der SPD hätte ich an dem Abend nicht länger bleiben wollen.
Gibt es auch mal einen kritischen Kommentar in der Zeitung oder auch WhatsApp oder so, die Facebook. Aber in der Regel ist das, sind das natürlich Themen, die von der Zeitung aufgegriffen werden, die berichtet werden. Und das wird ja dann das auch berichtet, was wir kommunizieren. Also ich kann da nicht klagen. Also das passt. Also wer eine Zeitung noch hat, der kann sich schon ordentlich informieren. Na, also es gibt tatsächlich auch Artikel, über die man sich streiten kann. Aber die, in der Regel ist hier auch eine saubere sachliche Information möglich. Und ich glaube nur die Befürchtung, dass es ein gewisser Teil nicht mehr liest, die Zeitung. Und das ist halt auch ein bisschen schade drum, weil es steckt auch viel Mühe drin.
Also als ich anfing, weiß ich, gab es ja noch eine Konkurrenzzeitung. Das war auch der Grund, warum ich von Jena nach Saalfeld geschickt wurde. Da gab es hier, ich will nicht übertreiben, aber ich denke mal so 20 hauptberufliche Journalisten an 2 Zeitungen vom MDR. Und von so lokalen Fernsehkanälen. Und es gab vielleicht 5 Pressesprecher oder 6. Und heute ist das Verhältnis umgekehrt. Also wir sind 7 Lokalreporter hier, aber es gibt bestimmt 20 Pressesprecher. Die in den Städten, Saalfeld und Rudolstadt, die haben jeder 2 bis 3. In der Polizei, in den Unternehmen, die haben zum Teil Pressesprecher, die nichts anderes machen. Landesrechnungshof, so die ganzen Behörden, Stiftung Schlösser und Gärten und so. Also es sind Theater, ne? Eine eigene hauptamtliche Öffentlichkeitsarbeiterin. Wir werden bombardiert, wir könnten die Zeitung voll machen, nur mit Pressemitteilungen. Wenn man so, wir müssten gar nicht mehr, also wenn wir nicht den Anspruch hätten, journalistisch zu arbeiten, wir könnten uns hier an den Rechner setzen und könnten die Mitteilungen, die von überall kommen, verarbeiten, dann würde die Zeitung auch voll werden.
Feuerwehr rettet Pferd aus einem Bach. Naja. Gesundheitsämter überlastet. Das kann ich bestätigen. Die schlanke Verwaltung fällt uns auf die Füße. Das ist mein Reden. Wobei meine Frau sagt natürlich, dass es sehr gut ist, aufs Gewicht zu achten. Vieltagerekord. 12 weitere Todesfälle. Pandemiegefährdete Heimbetreuung. Das war eine ganz schlimme Situation. Viel Arbeit und Investition für wer? Kultur belastet das Mekka für Künstler und Kreativblockaden. Kulturpalast.
Ich kann dir wirklich relativ gut den Kollegen zuordnen, zumindest wenn das hier, soweit es lokale Beiträge betrifft. Und da gibt es also mindestens einen, der sich wirklich Gedanken macht, dass das, dass der Inhalt zur Form passt und das ein bisschen zum Lesen anregt. Tiergeschichten gehen immer. Feuerwehr rettet Pferd aus einem Bach. Wir haben ja auch Erkenntnisse über die Lesezahlen und so. Und das ist, also Blaulichtmeldungen sind da immer ganz weit vorn. Die Polizei formuliert ja oft sehr umständlich und die Polizeimeldungen werden ja inzwischen auf einem Portal im Internet auch veröffentlicht, wo viele Leute selbst gucken und wir als Zeitung können nicht warten bis am nächsten Tag. Da haben es dann viele schon gesehen und deshalb greifen zu auf diese Polizeiportale oder die Mails, die wir von der Polizei bekommen und machen daraus Meldungen. Und die sind dann nicht immer so journalistisch wertvoll aufbereitet, wie wir das uns vielleicht wünschen würden. Das wird dann noch ein bisschen, vielleicht noch eine kernige Überschrift gemacht und die gröbsten Polizeisprechblasen rausgemacht und das war's dann. Aha. Wobei, man muss ehrlich sein, wir haben im Alltag auch nicht die Zeit, jede Polizeimeldung schön zu schreiben. Fehlern, die auch auf verlegerischer Seite gemacht wurden, aber was die Personalausstattung und die sachliche Ausstattung der Redaktion betrifft, hat sich in den 30 Jahren nicht viel geändert. Also wir haben immer noch so viele Reporter, wie wir damals waren. Wir haben alle Möglichkeiten, uns zu entfalten und Geschichten zu finden und aufzuschreiben. Da sind wir dann eher limitiert inzwischen dadurch, dass eben nicht mehr die Besten eines Jahrgangs Journalist werden wollen, wie das vor 30 Jahren war, sondern dass das Berufsbild insgesamt so ein bisschen gelitten hat unter einer, ich würde mal sagen, sinkenden Attraktivität. Das ist wiederum ein verlegerisches Problem, wo, glaube ich, an der falschen Stelle gespart wird, dass man dass die tarifliche Entlohnung von Journalisten, zumindest in Thüringen, wie es mal in den 90er Jahren war, da ist man also von abgekommen. Und inzwischen ist das finanziell nicht mehr sehr lukrativ für junge Leute. Wir müssen inzwischen nehmen, wer wir kriegen können.
Im Netz finde ich es zum Beispiel stellenweise wieder schwieriger. Ne? Also gerade wenn man dann jetzt so auf diese frei zugänglichen Medien guckt, dann ist es, ja, ich sag mal, dann entstehen manchmal auch schnell Gerüchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook sehe und habe einen OTZ-Plus-Artikel, den nicht jeder lesen kann, und dann ist da nur so eine Aufhängerschlagzeile und nicht jeder kann diesen Artikel zum Beispiel lesen und dann entstehen natürlich Gerüchte oder Mutmaßungen von Leuten, die es zum Beispiel nicht im Ganzen gelesen haben. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, man kann nicht erwarten, dass die Lokalpresse für umsonst arbeitet, das will ich auch gar nicht, aber es ist dann, ja, es ist, finde ich, dann schwierig, weil der, der es nicht im Gesamten gelesen hat und denkt, er müsste dann einen schlauen Kommentar schreiben und fünf weitere stimmen den dann mit ein und dann ist das so eine Sache so wie stille Post.
Es gibt ja in den USA zum Beispiel tatsächlich ganze Landstriche, das sind über 70 Zeitungen, die es nicht mehr gibt. Und es gibt große Regionen, wo es keine Tageszeitung mehr gibt, mit den entsprechenden Auswirkungen auch auf das gesellschaftliche Leben. Also da gibt es Forschungsergebnisse, dass dort Populismus noch stärker Fuß fasst, dass anders gewählt wird, dass Leute wirklich uninformiert sind. Zeitung ist ja schon auch irgendwie so ein, naja, ein Marktplatz, auf dem Meinungen ausgetauscht werden. Ne? Wir haben ja auch viele Leserbriefe und so. Kann man immer kritisch sehen, aber wenn es das nicht mehr gibt, dann findet die Kommunikation ja trotzdem statt, aber auf weniger professionelle Weise. Und es werden dann eben Informationen weiterverbreitet, die nicht journalistisch geprüft sind nach Standards, die wir einhalten. Ja. Ich bin auch sehr gespalten. Es gibt ja so Ideen, wie man Zeitungen, wenn sie in wirtschaftliche Schieflage kommen sollten, was sich ja wirklich abzeichnet, gibt da noch viel kleinere. Wir sind ja als Funke Mediengruppe ein großes Unternehmen, da ist auch Puffer da. Aber es gibt ja auch kleine Zeitungen, die wirklich in ihrer Existenz bedroht sind. Und da gibt es halt verschiedene Überlegungen, wie der Staat auch da helfen kann. Das haben die Zeitungsverleger immer abgelehnt mit dem Hinweis auf Möglichkeiten staatlicher Beeinflussung. Und ja, wir werden ja eh schon als Mainstream-Medien sind wir verschrien und das war nur das Schreiben, was die Regierung möchte und so, was Quatsch ist. Aber das würde sich natürlich durch sowas noch verstärken. Es gibt Überlegungen, einen Vertriebszuschuss vom Staat. Also das Teure an Zeitung ist die Verteilung. Ja, nicht wir als Redaktion. Wir machen nicht mal ein Drittel der Kosten aus. Der größte Kostenfaktor ist das Verteilen der Zeitung. Auch durch Mindestlohn und so, sei jedem gegönnt. Aber das war mit einem Schlag 5 Millionen teurer, allein in Thüringen. Ja, und dadurch, dass es immer weniger Abonnenten sind, kostet natürlich die Zustellung des Einzelnen immer mehr. Ja, wenn man zwischendurch drei Briefkästen auslässt und dann nur noch den ersten und fünften steckt, ist der Weg ja trotzdem noch genauso lang und die Zeit, die man braucht. Aber es ist eben, der Erlös ist weniger. Und werden auch verschiedene Modelle erprobt, Drohnenzustellung und irgendwie als Haufen irgendwo in die Mitte, dass sich jeder das holt. Der Trend ist tatsächlich ja so, dass man kann dann eine Strichlinie zeichnen und irgendwo ist null. Ne? Ich habe gesagt, 40.000, als ich angefangen habe, sind wir bei 10.000. Irgendwann ist Schluss. Also wenn dann nur noch 1.000 Leute Zeitung lesen, kann man keine Redaktion mehr damit finanzieren, geschweige denn eine Zustellung. Und da muss man sicherlich drüber nachdenken, ob der Staat da eine Möglichkeit wäre. Es gibt auch andere Modelle, also Stiftungen, Spenden, keine Ahnung, was da geeignet ist. Aber wie gesagt, wir sind betriebswirtschaftlich Unternehmen. Wir müssen uns um des Überlebens willen verkaufen.
Es gibt da immer hier einen Töpferladen halt, manchmal was welche, wenn die jetzt was als einpacken tut halt dafür. Zeitung ist ja auch, da hole ich mir mal eine Zeitung aus der Papiertonne und da lese ich auch das Wichtigste manchmal durch. Ich lese es auch mehr wieder. Thank you.